Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Eine Marktwirtschaft, so wie wir die kennen, die kann es nicht geben ohne Firmen, ohne Unternehmen. Unternehmen bestehen aus Menschen. Es sind Organisationen, die im Wirtschaftssystem irgendwie als Einheit funktionieren.
So wie wir Menschen haben Unternehmen eigentlich auch sowas wie Hand, Herz und Kopf. Unternehmen sind der Spiegel der Gesellschaft. Unternehmen können sehr, sehr mächtig sein. Wir möchten nicht, dass sie ihre Macht offen ausnutzen. Unternehmen brauchen, damit sie existieren können, Legitimität. Es geht in Unternehmen nicht um Profit, sondern es geht in Unternehmen um Erfolg.
Wenn man sie mal ganz genau betrachtet, dann sind Unternehmen komische, ja, Dinge, Gebilde, irgendwelche Sachen, die man nicht so ganz genau definieren kann. Unternehmen haben Ziele. Sie wollen etwas erreichen, sie handeln, sie treffen Entscheidungen. Können sie vielleicht sogar denken? Das ist die vielleicht etwas überraschende Frage, die unsere Rednerin heute in den Mittelpunkt ihres Vortrags stellt. Barbara Weißenberger lehrt Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In ihrem Vortrag, gleich hier bei uns, erzählt sie sehr anschaulich und auch für alle Nicht-BWLer leicht zu verstehen, was Unternehmen eigentlich sind, welche Rolle sie in unserer Wirtschaft spielen und wie sie historisch entstanden sind. Barbara Weißenberger hat ihren Vortrag am 24. Juni 2025 gehalten an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Rahmen der Vorlesungsreihe Ökonomikum Live – Wirtschaft erleben.
Ja, was ist der Titel meines Vortrags? Können Unternehmen denken und wenn ja, wie? Das habe ich mir so überlegt und es klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber nur auf den ersten Blick, denn wir sprechen davon, dass wir beim Daimler arbeiten oder beim Henkel oder dass wir ein neues iPhone kaufen, das Apple rausgebracht hat. Also wir personifizieren Unternehmen und betrachten sie als gesellschaftliche Akteure. Und wenn wir Unternehmen personifizieren, wenn wir das im Sprachgebrauch so tun, dann ist ja vielleicht auch die Frage ganz interessant, die wir uns stellen können, eben sind Unternehmen in der Lage zu denken. Damit möchte ich mich heute gemeinsam mit Ihnen beschäftigen. Oft stellen wir uns ja vor, dass Unternehmen irgendwie so ticken, ne? Also so ein bisschen seelenlos, mechanistisch und irgendwo auf Autopilot gestellt, so wie wir das nicht wollen. Und das möchte ich gerne mit Ihnen hinterfragen. Denn wenn wir so an unser Leben denken, wenn man Menschen fragt, wie es ihnen geht, dann hört man ganz oft, naja, ich muss mich so intensiv mit dem Problem der Welt auseinandersetzen, mich stören so viele Dinge und ich habe mal so ein paar Dinge, die Sie vielleicht stören könnten, hier auf diesem Slide in so ein paar Fotos zusammengefasst. Sie sehen beispielsweise die riesigen Textilberge, das ist ein Foto aus Chile, wo nicht gebrauchte Kleidung einfach sozusagen auf den Müll geworfen wird. Und wenn man sich überlegt, dass 40% aller Kleidung, die produziert wird, niemals getragen wird, dann ist das natürlich eine gigantische Ressourcenverschwendung. Daneben sehen Sie ein Bild von Rana Plaza, dem Fabrikgebäude in Bangladesch, das vor einigen Jahren eingestürzt ist. Viele Textilmarken, deswegen der Bezug auch zur Textilherstellung, viele Textilmarken, die wir hier kaufen, haben dort auch produzieren lassen. Es sind sehr viele Menschen gestorben bei diesem Unglück und Rana Plaza steht bis heute für wirklich unzureichende Arbeitsbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Daneben sehen Sie ein Schwein, definitiv kein glückliches Schwein. Das steht so ein bisschen für die Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel industriell produzieren. Da möchten wir manchmal nicht drüber nachdenken. Wir müssen uns mit Themen auseinandersetzen wie Klimawandel. Das ist ein Bild aus dem Ahrtal nach der Flutkatastrophe. Auch wenn das eine Jahrhundertkatastrophe war, sie hat sicherlich auch etwas mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun. Auch als Menschen gehen wir nicht besonders gut miteinander um. Dann sehen Sie ein Bild vom Wirecard-Betrugsskandal. Und naja, nochmal ein Bild auf den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen. Wie gesagt, das Thema Klimawandel ist ein Thema, was uns beschäftigt. Und all das nimmt uns schon ganz schön mit. Und ab und zu sagen wir uns dann, ja, was machen wir eigentlich mit der Welt, in der wir leben? Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, und ich möchte jetzt nicht, dass wir heute Abend hier kollektiv in Depression verfallen, die andere Seite zeigt uns eigentlich, dass es uns verdammt gut geht. Wenn wir uns die Nahrungsmittelproduktion anschauen, 120% des Kalorienbedarfs, den wir als Weltbevölkerung benötigen, produzieren wir, also mehr als 100%. Es ist also mehr als genug Nahrung da für alle. Die Hungerkatastrophe, die man noch vor 120 Jahren befürchtet hat, als es noch keinen Kunstdünger gab und die Vorräte an natürlichem Dünger zur Neige gingen, Diese Hungerkatastrophe, die ist bis heute nicht eingetreten. Natürlich gibt es noch Hunger auf der Welt, ganz schlimm auch. Aber das liegt jedenfalls nicht daran, dass wir nicht in der Lage sind, genügend Nahrungsmittel zu produzieren, sondern das liegt eher daran, dass wir es nicht schaffen, sie vernünftig zu verteilen. Unsere Lebenserwartung ist länger denn je. Ein Kind, das heute geboren wird, kann damit rechnen, deutlich über 90 Jahre zu werden, vielleicht sogar schon 100 Jahre. Wir haben zu großen Teilen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wenn Sie heute Abend sagen, ich möchte gerne ein Vollbad nehmen, ja, dann gehen Sie in Ihr Badezimmer, ja, machen den Wasserhahn auf und ein paar Minuten später können Sie dann, wenn Sie das möchten, wunderbar ein Vollbad nehmen. Wenn Sie diesen Gedanken vor 120, 130 Jahren gehabt hätten, dann hätten Sie unter Umständen in Eimern, ja, entweder selber oder von Bediensteten das Wasser in Ihren Zuber schleppen lassen müssen, natürlich vorher irgendwo auf einem Feuer, auf einem Herd erwärmt. Das war also dann schon eine etwas größere Angelegenheit. Wie gesagt, wir haben genügend Nahrung, wir haben eine sehr geringe Kindersterblichkeit, wir haben Schulbildung für viel mehr Kinder als noch vor 20, 30 Jahren, insbesondere für Mädchen. Das ist ein Thema, was mir auch besonders am Herzen liegt. Für Mädchen ist Schulbildung über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende kein Thema gewesen. Das Thema bekommen wir langsam aber sicher in den Griff. Das heißt eigentlich, wenn man diese Dinge nimmt, und ich werfe jetzt nur so ein paar Schlaglichter, so schlecht geht's uns auf der anderen Seite auch nicht. Man beobachtet das im sogenannten Lageparadoxon. Wenn Sie also Umfragen sich anschauen, in denen gefragt wird, wie geht's Ihnen denn persönlich, dann sagen sehr, sehr viele Menschen, beispielsweise in der European Social Survey, ja, mir geht's gut mit meinem Umfeld, ja, ich habe keine Probleme. Gibt nicht alle, aber sehr viele. Wenn man dann fragt, wie sieht's denn gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich aus? Oh, uns geht's total schlecht. Also da fällt was auseinander, ja. Den meisten geht's im persönlichen Umfeld gut, aber sie glauben, dass es der Welt, der Gesellschaft schlecht geht. Was bedeutet das eigentlich, dieses Lageparadoxon? Wie können wir damit umgehen? Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich für ein gutes Leben? Und natürlich machen wir uns auch in der Gesellschaft insgesamt darüber Gedanken, was ein gutes Leben ist. Und ich hole jetzt ein klein bisschen aus. Sie sehen da oben lauter bunte Kacheln. Sie können wahrscheinlich nicht lesen, was da drin steht. Brauchen Sie auch nicht. Das sind die sogenannten Social Development Goals der Vereinten Nationen. 17 an der Zahl. 2015 wurden sie definiert. Sollten bis 2030 erreicht werden, also beispielsweise kein Hunger mehr, keine Armut mehr, Klimawandel ist bekämpft, Wasser- und Meeresressourcen sind geschützt und so weiter, steht ganz viel drin. Wir wissen, dass wir das bis 2030 nicht schaffen werden. Man macht sich auch schon Gedanken, was man da neu verhandelt. Aber wir sind schon auf einem guten Weg und wir nehmen das irgendwo ernst. Was bedeutet das jetzt letztlich für jeden Einzelnen von uns? Denn wir denken ja nicht nur in gesellschaftlichen Kategorien, wir denken auch in persönlichen Kategorien. Für jeden Einzelnen bedeutet das von uns, dass wir eigentlich uns wünschen, dass die Bedürfnisse, die wir haben, dass die erfüllt werden. Ja, und in den 1930er, 1940er Jahren hat der amerikanische Psychologe Abraham Maslow die sogenannte Bedürfnispyramide entwickelt, betitelt im Prinzip mit dem schönen Zitat, what a man can be, he must be. Er hat gesagt, wann sind Menschen eigentlich wirklich glücklich und zufrieden? Und dann sagt er, naja, es gibt natürlich physiologische Grundbedürfnisse. Wir haben Hunger, wir haben ein Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf, nach Wärme, nach Kleidung. Das muss erfüllt sein. Wir müssen uns sicher fühlen in unserer Umwelt. Dann haben wir soziale Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden. Wir haben ein Bedürfnis nach persönlicher Wertschätzung. Wir freuen uns, wenn uns Menschen positiv entgegentreten. Wir haben ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, das heißt, unsere eigenen Fähigkeiten, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Interessen auch umsetzen zu können. Und letztlich, das kommt dann eigentlich nicht mehr von Maslow, sondern von nachfolgenden Autoren, haben wir sogar ein Bedürfnis nach Selbsttranszendenz. Das heißt, wir möchten durch das, was wir tun, durch das, was wir sind, eigentlich auch über uns hinauswachsen. Das ist alles eigentlich gar nicht so materiell, sondern es geht dann schon sehr stark in den immateriellen Bereich. Und die zentrale Idee von Maslow ist zum einen, dass wir viele Bedürfnisse haben. Diese Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Und dass wir zum anderen diese Bedürfnisse auch gruppieren können, dass es eben nicht nur um das Materielle geht, sondern auch um das Immaterielle. So, und die große Frage, die sich jetzt stellt, kann man das irgendwie zentral regeln? Könnte man jetzt sagen, na, wir haben diese Social Development Goals, wir wissen um die Bedürfnisse, die die Menschen haben, können wir irgendwie nicht, um jetzt diese ganzen Probleme, die wir haben, in den Griff zu bekommen, um sozusagen die Krise zugunsten von mehr Reichtum, von Fortschritt, von Wohlstand, wie gesagt, ganz positiv im Sinne dieser ganzen Gedanken aufzulösen. Und da ist die Antwort nein. Und die Antwort, die ist von vielen gegeben worden. Und ich finde eine Antwort ganz besonders spannend, und das ist die, die Kenneth Arrow, Wirtschaftsnobelpreisträger 2004, im Jahr 1951 gegeben hat. Da hat er nämlich als ganz junger Ökonom das sogenannte Unmöglichkeitstheorem aufgestellt. Das Unmöglichkeitstheorem besagt letztlich, dass wir zwar für uns einzelne Bedürfnisse in eine Reihenfolge bringen können. Ja? Ich sage vielleicht also, ich möchte jetzt gerne direkt nach dieser Veranstaltung erst ein Bierchen trinken und dann möchte ich gerne etwas essen. Ja? Sie sagen vielleicht, ich möchte danach das angesprochene Vollbad nehmen. Jemand anders sagt, ich würde gerne das Fußballspiel gucken und danach erst das Bierchen trinken. So, wir alle können diese Präferenzen, diese Wünsche, die wir haben, in eine Reihenfolge bringen. Jetzt könnte man ja meinen, na ja, wenn das ein kluger Mensch alles aufnimmt, vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz, dann könnte die alle diese Bedürfnisse von uns aggregieren und dann auch in eine Reihenfolge für die Gesellschaft bringen. Und das Interessante ist, das funktioniert nicht. Da kriegen wir sozusagen keine logische Reihenfolge hin. Ja? Es kann sein, dass in dieser gesamtgesellschaftlichen Präferenzfunktion zwar herauskommt, die meisten hätten gerne am liebsten das Fußballspiel und dann das Bier und dann vielleicht einen Hamburger, den man essen möchte. Und interessanterweise, wenn man dann aber fragt, okay, in dieser gesellschaftlichen Funktion, wie sieht's denn jetzt aus mit Fußballspiel versus Hamburger, dann kommt lustigerweise was Umgekehrtes raus, nämlich, naja, vielleicht doch besser der Hamburger und dann erst das Fußballspiel. Das heißt also, wir kriegen da keine Logik rein. Und Kenneth Arrow hat formal gezeigt, dass das eben so nicht funktionieren kann. Er hat da auf Erkenntnisse aus der Mathematik aus dem 18. Jahrhundert zurückgegriffen, aber er hat das sozusagen in die sogenannte Wohlfahrtsökonomie eingebracht und hat gesagt, es kann kein zentraler Diktator, sage ich jetzt mal, egal wie benevolent er ist, egal wie gut er ist, egal wie intelligent er ist, diese gesellschaftlichen Bedürfnisse rein. Das heißt also, wir sind nicht in der Lage, zentral zu entscheiden, was wir denn eigentlich wollen. Und das kommt uns eigentlich in unserem zumindest mal europäischen Verständnis sehr entgegen, wenn wir sagen, naja, wir sind ja eigentlich wir leben in einer Kultur, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Individuum im Vordergrund steht, die Freiheit des Individuums. Wir haben ein humanistisches Verständnis. Wir sagen, wir sind alle Menschen und wir wollen als Menschen in dieser Welt gemeinsam leben. Und da spielt eben die individuelle Freiheit eine ganz große Rolle. Und da rede ich jetzt nicht über einen seelenlosen Neoliberalismus, sondern da rede ich wirklich über die Freiheit, dass wir eben das erreichen können, dass wir realisieren können, was wir wollen. Jeder von uns, what a man can be, he must be. Das bedeutet letztlich, dass wir systemisch, wenn wir uns fragen, wie ordnen wir denn die Wirtschaft zur marktwirtschaftlichen Ordnung kommen, auch egal wie viel Krisen wir haben, wie schwierig die Situation ist, die marktwirtschaftliche Ordnung ist immer noch die beste, auch wenn sie ziemlich anspruchsvoll ist, weil wir heute sozusagen oft bei den Krisen überlegen, ja, wir wären gerne frei von Klimawandel, frei von Not, frei von Hunger, frei von Angst. Das überfordert viele Menschen im Gegensatz zur Freiheit zu, dieses Gefühl, was uns reich macht. Ja, ich habe die Freiheit eben heute Abend ein Fußballspiel zu schauen, heute Abend einen Spaziergang zu machen, was immer ich gerne machen möchte. Und man sieht das auch in der menschlichen Veranlagung. Es gibt ganz interessante Studien aus der Psychologie, dass ungefähr 30% aller Menschen, also jeder Dritte von uns, eine echte Veranlagung hat, sich Autoritäten unterzuordnen. Ja, das gehört zu den menschlichen Bedürfnissen, wie das Bedürfnis nach Hunger oder nach Schlaf. Das findet sich bei ganz vielen von uns. Und da kommt dann ganz schnell dann irgendwie doch der Wunsch, na ja, wenn ich Freiheit habe, ist das anstrengend. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich einen benevolenten Diktator, einen zentralen Regulator habe. Aber wie gesagt, wir können zeigen, dass das in Wirklichkeit nicht funktioniert. So, wenn wir jetzt eine marktwirtschaftliche Ordnung haben, dann brauchen wir Unternehmen. Und Unternehmen sind wirklich allgegenwärtig. Ich mache noch mal einen Sprung in die Geschichte. Das wird nicht der letzte heute sein. Wenn Sie vor 150, 160 Jahren gelebt hätten und sich in Ihrem Haushalt umgeschaut hätten, dann wären viele Dinge vermutlich, wenn Sie nicht gerade zur sehr reichen Bürgerschaft gehört hätten, viele Dinge, die Sie benutzen, die Sie besitzen, selbst hergestellt. Ja, da wäre vielleicht der Stoff der Kleidung, den Sie tragen, selbst gewebt oder in der Familie gewebt. Vieles, was sie essen, wäre selbst hergestellt. Wenn sie sich alte Kochbücher anschauen, so aus dem 19. Jahrhundert, dann stehen da Rezepte für Schuhcreme oder für Zahnpasta drin, ja, die man selber gemacht hat. Damals, ich glaube nicht, dass hier jemand ist, der Schuhcreme oder Zahnpasta selber herstellt. Also jedenfalls, ich habe es noch nicht gemacht. Das kauft man heute ein. Also alles, was wir im Prinzip haben, alles, was uns umgibt, ist irgendwo von Unternehmen hergestellt, produktiven Einheiten in der Wirtschaft, die Bedürfnisse von Dritten erfüllen. So bringen wir das unseren Studierenden bei. Und das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Das können große Konzerne sein, das können mittelständische Familienunternehmen sein, das können kleine Handwerksbetriebe sein, das können Start-ups sein, wo jemand eine kluge Geschäftsidee hat, das können mehrere hundert Jahre alte Traditionsunternehmen sein. Das älteste Unternehmen auf der Welt ist ein japanisches Unternehmen, das im Jahr 578 nach Christus erstmals dokumentiert ist. Und hier in Deutschland ist es an der Mosel ein Weingut, das auch bis ins Jahr 838, müsste man mal genau nachgucken, zurückgeht, Staffelerhof. Also es gibt schon sehr alte Unternehmen, aber sagen wir, die meisten Unternehmen, die wir heute kennen, die sind natürlich deutlich jünger. Wie viel gibt's? Riesige Zahl. Insgesamt weltweit 360 Millionen, schätzt man. Man weiß das nicht so genau, weil natürlich Unternehmen schwierig sozusagen zu identifizieren sind, gerade in Ländern, wo die amtliche Statistik nicht so gut funktioniert. In Deutschland ist das nicht so. Da haben wir ungefähr 3,4 Millionen Unternehmen. Das können wir ganz gut zählen. Und der allergrößte Teil davon, 99%, sind Kleinstunternehmen. Dann haben wir natürlich noch etwas größere mittelständische und Familienunternehmen mit 250 beziehungsweise 500 Mitarbeitern mindestens, je nachdem, wie sie das statistisch abgrenzen. Und an Großunternehmen oder gerade an börsennotierten Unternehmen, da haben wir in Deutschland nur eine sehr kleine Zahl. Die ist bloß dreistellig, variiert immer so ein bisschen. Im Moment sind es ungefähr 500 börsennotierte Unternehmen, die wir in Deutschland haben. Weltweit sind das etwa 48.000 Unternehmen. So, das ist also die Welt der Unternehmen, die es so gibt. Und Unternehmen sind ein zentraler Akteur im Wirtschaftsstaat. Der Wirtschaftsstaat ist sozusagen das, was wir heute als Teil unserer Wirtschafts- und politischen und Gesellschaftsordnung haben. Warum? Weil jeder Staat, jedes Land, und das ist eine ganz grundlegende Erkenntnis der politischen Theorie, jeder Staat, jedes Land zieht letztlich seine politische Legitimität auch daraus, dass es eben gelingt, seinen Bürgern und Bürgerinnen ein gutes Leben zu bereiten im Sinne von Wohlstand und Fortschritt. Das, was wir eben mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide uns eben angesehen haben. Naja, und da ist eben, wie gesagt, das Unternehmen ein zentraler Akteur. Und die große Frage, die wir uns natürlich stellen, woher kommen eigentlich all diese Unternehmen? Ich hatte eben gesagt, es gibt schon sehr alte Unternehmen. Die meisten sind jung. Und tatsächlich ist das Unternehmen, so wie wir es heute kennen, sozusagen eine Entwicklung der Neuzeit. Ja, also das ist Unternehmen, so wie wir sie heute kennen, wie sie heute global allgegenwärtig sind, existieren, ist das Resultat einer Entwicklung oder ich muss besser sagen vieler Entwicklungslinien, die in Europa zu Beginn der Neuzeit zusammengelaufen sind. Denn man muss eins sehen, Produktion, Arbeitsteilung, Handwerksbetriebe, Wirtschaftsgüter, ja, Handel, das hat es schon in der Frühgeschichte gegeben. Ja, sie haben in der Antike komplexe Großprojekte wie den Pyramidenbau realisiert. Ja, also die Menschen waren schon in der Lage, sehr schwierige und aufwendige Projekte zu realisieren. Man hat weltweiten Handel betrieben, zumindest soweit das in der damaligen Zeit ging. In Rom hat man beispielsweise in großer Zahl Seidenstoffe aus China getragen und selbst zentralafrikanische Früchte lassen sich in römischen Ausgrabungen nachweisen. Das heißt also, die Welt war schon, soweit das damals eben ging, bis zu einem gewissen Grade durchaus globalisiert. Selbst eine Dampfmaschine ist in ihrer frühen Form antik nachweisbar in Zeichnungen des Heron aus Alexandria. Man vermutet, dass im berühmten Domus Aureus, dem goldenen Haus des Kaisers Nero, sogar eine Dampfmaschine zum Einsatz kam, allerdings nur, um die Gäste sozusagen zu vergnügen, um das Haus zu drehen, dass man also von seiner Liege einen Blick über die unterschiedlichsten Stadtteile Roms hatte. Das muss sehr schick gewesen sein zur damaligen Zeit. Aber industriell ist das alles nicht genutzt worden. Man hat das nicht aufgegriffen. Woran lag das? Beziehungsweise fragen wir mal anders. Warum sind erst in unserer Neuzeit und in Europa diese Unternehmen entstanden, wie wir sie heute kennen? Da gibt es verschiedene Wurzeln. Und eine Wurzel, die ist das gesellschaftliche Umfeld. Beispielsweise finden wir in der europäischen Neuzeit schrittweise die Emanzipation von Religion und Feudalsystem. Ich will da gar nicht auf die Details eingehen, aber die Menschen sind frei geworden. Stadtluft macht frei, das kennt man ja noch, zumindest aus dem Geschichtsunterricht. Wenn sie ein Jahr und einen Tag in der Stadt gelebt haben, dann waren sie frei von den Verpflichtungen gegenüber ihrem Lehnsherrn. Und diese bürgerlichen Freiheitsrechte, die haben sich auch immer weiter durchgesetzt, auch von der Religion, von religiösen Pflichten, von religiösen Vorstellungen hat man sich über die Jahrhunderte immer stärker befreit, was total wichtig war. Ab dem Mittelalter ist schrittweise das Zinsverbot, was es damals in der christlichen Religion ja gab, dieses Zinsverbot ist schrittweise weggefallen. Man muss dazu sagen, man hat ganz kluge Wege gefunden, auch um dieses Zinsverbot zu umgehen, also die ersten Wechselgeschäfte, dass man also jemandem Geld gegeben hat und gesagt hat, pass mal auf, du unterschreibst mir dafür eine Zahlungsverpflichtung, das war so ein Wechsel, für einen höheren Betrag. Ja, also ich leihe Ihnen 1.000 Taler und Sie zahlen mir dann 1.200 Taler zurück. Das hieß dann nicht Zins, ja, das stand auch nirgendwo so, es wurde auch nicht dokumentiert. Da war einfach diese Rückzahlverpflichtung, das war nichts anderes als so ein verdeckter Zins. Aber irgendwann wurde das eben offen. Das war eine Entwicklung, aber die hat nicht ausgereicht. Was kam noch dazu? Ein lineares Zeitverständnis entwickelte sich. Man fing auf einmal an, Geschichte zu entdecken. Natürlich gab es Geschichtsschreibung auch schon in der Antike. Aber die Mehrzahl der Menschen in der Antike, wenn Sie die gerade so in der Alltagsgeschichte mal recherchieren, die hatten kein lineares Zeitverständnis, sondern eher ein zirkuläres Zeitverständnis. Zirkulär bedeutet, man hat zwar den Wechsel der Jahreszeit natürlich mitgemacht, miterlebt von Geburt und Tod. Das hat man natürlich auch alles verstanden. Aber gefühlt sind alle Dinge gleichzeitig geschehen. Ja, wenn Sie mal so mittelalterliche Christuslegenden lesen, ja, die Jungfrau Maria wandelte übers Land und dann kam sie zu irgendeinem Bauern und dann schenkte der ihr Wein und dann belohnte sie ihn dafür. Diese Legenden, die entstanden, weil die Menschen so das Gefühl hatten, das, was in der Bibel geschehen ist, das ist in Wirklichkeit doch eigentlich gerade jetzt in dieser Zeit geschehen. Ja, das lineare Zeitverständnis unserer Moderne, das gab es noch nicht. Das entwickelte sich, wie gesagt, erst in der frühen Neuzeit. Das gleiche, Berechenbarkeit von Risiken. Der Zufall, der war für Menschen völlig unkontrollierbar, völlig unvorhersehbar in der Antike. Ja, das war eher sozusagen der Einfluss von irgendwelchen Götterspielen, die einem wohlgesonnen waren oder möglicherweise auch nicht wohlgesonnen waren. Man musste opfern, um die Götter gnädig zu stimmen. Man vermutet auch, dass die Durchsetzung des Monotheismus damit zu tun hatte, dass es viel zu anstrengend war, sich mit all diesen Göttern, die einem das ein oder andere, den ein oder anderen Schicksalsschlag bescheren konnten, auseinanderzusetzen und richtig zu opfern. Man durfte ja auch nicht den einen Gott gegen den anderen aufhetzen. Ja, wenn Sie vom Trojanischen Krieg oder die Odyssee lesen, dann wissen Sie, was da alles schiefgehen kann, wenn man dem falschen Gott irgendwie auf die Füße tritt. Aber das hat eben nicht gereicht und die Berechenbarkeit von Risiken, das ist ein Teil der Mathematik, Blaise Pascal beispielsweise, der erst in der Neuzeit entstanden ist, als man eben auch begonnen hat, Wissenschaft wirklich ganz systematisch zu betreiben und gesagt hat, okay, Erkenntnis ist etwas, was wir schrittweise auch tatsächlich durch die Beobachtung der Natur entdecken können. Dazu müssen wir nicht religiöse Schriften lesen. Nicht alles, was existiert, steht in der Bibel, sondern da gibt es noch viel, viel mehr. Das müssen wir eben erforschen, Stichwort Galileo Galilei. Und dann eben auch nicht nur erforschen zum Erkennen als solches, sondern auch um das Leben besser zu machen, um neue Anwendungen zu finden, um sozusagen das, was wir heute als Technik oder Technologie betrachten, um das eben sozusagen dann auch zu entwickeln. So, das war eine zweite ganz wichtige Entwicklungslinie oder eigentlich ein Strang von mehreren Entwicklungslinien. Die dritte wichtige Entwicklungslinie bestand darin, dass man in der Lage war, Organisationen überhaupt mal zu bilden. Links sehen Sie ein Bild, Sie haben sich vielleicht schon gefragt, wer das ist. Das ist Luca Pacioli, nicht der Erfinder der doppelten Buchführung, von der Goethe übrigens geschrieben hat, dass sie die schönste Erfindung des menschlichen Geistes ist. Das sage ich meinen Studenten immer, wenn ich ihnen die ersten Buchungssätze beibringe. Aber Luca Pacioli war der Erste oder wahrscheinlich auch nicht der Erste, aber jedenfalls jemand, der das aufgeschrieben hat und zwar in einem Buch, in dem er damals die höhere Mathematik, also auch Geometrie und Arithmetik beispielsweise behandelt hat und damit diese kaufmännische Rechentechnik, mit der wir abbilden können, was in Organisationen jenseits persönlicher Überwachung geschieht, um das überhaupt erstmal greifbar zu machen, ja. Auch ganz spannend, in dieser Zeit wurden erste Aktienvereine gegründet, ja, im 17. Jahrhundert, die sich dann, und das kannte man vorher auch so in der Form, nicht zu abstrakten Rechtspersönlichkeiten entwickeln. Das war befruchtet durch den Zufluss der kolonialen Reichtümer. Sie wissen, 1492 hat Christopher Columbus Amerika entdeckt und erst die Spanier und die Portugiesen und dann später aber auch natürlich die Briten und die Niederländer und die Franzosen und viele andere europäische Länder haben sich natürlich dramatisch an diesen kolonialen Reichtümern Gold und Silber und so weiter bereichert. Und man hat Handel betrieben, man hat Expeditionen aufgesetzt, die den Seeweg nach Indien dann noch mal viel besser erkundet haben. Das war ja ursprünglich auch das Ziel von Kolumbus, um eben Handel zu beflügeln, um Gewürze und Seidenstoffe und alles, was man so gerne hatte, um das eben eintauschen zu können. Und Sie müssen sich vorstellen, dass in dieser Zeit das Ausrüsten eines großen Schiffs ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen war, auch ein unheimlich riskantes Unterfangen. Das konnte sich kaum jemand leisten. Vielleicht die großen Könige, aber auch die waren ja notorisch klamm gewesen. Also man musste sich irgendwie zusammentun. Es musste also Menschen geben, die Geld hatten. Und gleichzeitig gab es dann Menschen, die gesagt haben, okay, wir sind bereit, quasi körperliche Arbeit zu leisten, Muskelhypothek. Wir sind bereit, als Kapitän, als Matrose, als Seemann auf so einem Schiff mitzufahren. Eine unglaublich riskante Angelegenheit. Sie haben so ein Schiff ausgerüstet, dann ist es irgendwie losgefahren. Sie hatten keine Ahnung, wann es wiederkommt. Sie haben nichts von diesem Schiff gehört. Ja, das konnte sein, dass es nach 3 Jahren wiederkam, voll beladen. Es konnte sein, dass es überhaupt nicht wiederkam. Es konnte sein, dass es mit wertlosem Tand wiederkam. Es konnte sein, dass es 10 Jahre gedauert hatte. Sie wussten es einfach nicht. Es war völlig unkalkulierbar. Und um sozusagen auf der einen Seite diese unglaublich profitablen Geschäfte mitmachen zu können, denn wenn so ein Schiff mit Gold und Silber oder Gewürzen beladen zurückkam, dann war das ein gigantisches, gutes Geschäft für diejenigen, die daran beteiligt waren. Also um das hinzubekommen, hat man auf der einen Seite gesagt, wir brauchen sowas, eine Möglichkeit, wie wir unsere Gelder zusammenlegen konnten. Das waren die Vereine. Man hat eine Bescheinigung dafür bekommen. Das waren so die ersten Aktien, so muss man sich das vorstellen. Und die abstrakte Rechtspersönlichkeit, die war deshalb wichtig, weil sie natürlich ihre persönlichen Lebensumstände, ihre Familien, für die sie verantwortlich waren, vor dem Risiko schützen mussten, dass da irgendwie eine Haftung entsteht. Ja? Wenn dann klar war, okay, das Schiff ist untergegangen, dann kam vielleicht eine Nachricht, dann sind vielleicht die trauernden Angehörigen der Seeleute zu ihnen gekommen und haben gesagt, ja, für dich ist der gefahren und jetzt hätten wir gerne von dir Geld und Schadenersatz, du hast das Schiff nicht richtig ausgerüstet, das hätte ein besseres Modell sein müssen, was auch immer. Und davon wollten sie sich loslösen. Deswegen hat man quasi diese abstrakten Rechtspersönlichkeiten geschaffen, um eben das Risiko, das ökonomische Risiko eines solchen Unternehmens loszulösen vom individuellen Lebensschicksal. Da war man dann freier. Ja? So, der Zufluss dieser kolonialen Reichtümer hatte auch noch einen anderen Effekt, verbunden mit dem ersten Punkt, gerade so der Emanzipation aus dem Feudalsystem heraus. Menschen konnten auf einmal unternehmerische Aktivitäten ergreifen, Geschäfte führen und davon selbst profitieren. Und wenn Sie ein Buch suchen, was Sie im Sommerurlaub lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen Why Nations Fail von dem Nobelpreisträger Darren Acemoglu und seinem Co-Autor Jim Robinson. Denn dieses Buch beschreibt wirklich ganz beeindruckend, wie diese Freiheit, ja, die sogenannten inklusiven Institutionen, die ihnen erlauben, von den Früchten ihrer Arbeit, ihres Engagements, ihrer Ideen zu profitieren, wie die wirtschaftliche Entwicklung von europäischen Ländern vorangetrieben hat. So, und das Letzte, das ich jetzt noch hier nennen möchte, das ist natürlich dann schrittweise ein Aspekt, da kommt so ein bisschen zum Ausdruck, wenn ich vorhin gesagt habe, es gab bei den großen Expeditionen diejenigen, die sie finanziert haben und die anderen, die so mit Muskelhypothek dabei waren, weil sie kein Geld hatten, aber trotzdem an diesen großartigen Projekten, wie man sie zu dieser Zeit einschätzte, dann auch partizipieren wollten. Das war so eine Professionalisierung unterschiedlicher Funktionen in einer Organisation, das Herausbilden eines professionellen Managements mit den großen Eisenbahngesellschaften im 19. Jahrhundert in den USA entstand dann wirklich auch sowas wie ein professionelles Controlling, eine professionelle Unternehmenssteuerung. So, und all diese Entwicklungsstränge, die sind ineinander gelaufen und die haben dazu beigetragen, dass das, was wir heute als Unternehmen kennen, dass das entstanden ist. Also das ist sozusagen die Geburt. So, und jetzt wollen wir aber einen Schritt weiter gehen. Und unsere Eingangsfrage, die wir uns gestellt haben, ist ja, können Unternehmen denken? Also jetzt sind sie zumindest schon mal geboren. Wir wissen, wie sie entstanden sind. Wir wissen, was ihre Strukturen prägt. Und ich möchte hier eine These aufstellen und Ihnen die auch erläutern. Ich möchte nämlich die Eigenschaft von Unternehmen als organisierter Akteur hier herausstellen. Unternehmen sind dahingehend organisierte Akteure, dass sie mehr sind als die Summe der Individuen, die in ihnen zusammen kooperieren. Ja? Unternehmen sind mehr als die Summe der Manager, der Anteilseigner, der Mitarbeiter, der Kunden, ja, alle die, die sozusagen die ökonomischen Aktivitäten gemeinsam hervorbringen. Die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber Unternehmen sind eben in der Lage, tatsächlich eigene Handlungen hervorzubringen. Jetzt kann man sich überlegen, was ist denn so eine Handlung eigentlich? Handlung bedeutet, ich habe Alternativen. Wenn ich keine Alternativen habe, dann kann ich auch nicht handeln, dann folge ich einem Naturzwang. Ja, aber in dem Moment, wo ich sage, ich kann etwas tun, etwas lassen, ich habe Ausgestaltungsmöglichkeiten, ich habe eine Wahl, dann kann ich handeln. So, und das Besondere an einer Handlung ist, dass sie mit sinnhafter Intentionalität verbunden ist. Also man macht eine Handlung für etwas. Ich habe Hunger und kaufe mir den vorhin angesprochenen Hamburger. Und dahinter steht auch eine zielorientierte Rationalität. Das ist das, was uns als Menschen auszeichnet. Wir können sozusagen rational denken. Wir sind in der Lage zu erkennen, was wir tun, während wir es tun und unser Handeln zu korrigieren. Und diese zielorientierte Rationalität auf die sinnhafte Intentionalität auszurichten, also das zu tun, was dann den Zweck möglichst gut erfüllt. Und das gelingt eben auch bei Unternehmen und sie sind in dem Punkt tatsächlich leistungsfähiger als individuelle menschliche Akteure. Warum? Naja, wir werden müde, wir müssen schlafen, wir haben Hunger, wir sind manchmal auch schlecht drauf, wir unterliegen vielen Entscheidungsfehlern und das muss im Unternehmen nicht so sein. Und das, was daraus resultiert, ist ein wunderbares Positivsummenspiel. Das heißt, das, was Unternehmen produzieren, das kommt einerseits den Eigentümern zugute, aber eben auch den Mitarbeitern, die einen Arbeitslohn bekommen. Es kommt den Kunden zugute, die sogenannte Konsumentenrente bekommen, also in dem Moment jedenfalls, in dem sie weniger für ein Produkt zahlen, als sie grundsätzlich zu zahlen bereit gewesen wären. Aber warum können wir jetzt wirklich von dem ökonomischen Akteur sprechen? Was heißt das, Handlungen hervorzubringen? Und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel erläutern. 2019 gab es bei Siemens einen ziemlich großen Skandal. Sie erinnern sich, Ende 2019 ging durch die Presse, dass Siemens bereit war, beziehungsweise einen Vertrag abgeschlossen hat, Signaltechnik für die Adani-Mine in Australien zu liefern. Das war eine Zeit, in der es in Australien gigantische Waldbrände gab. Also man hatte das Gefühl, wenn man so die Presse verfolgt hat, der ganze Kontinent steht in Flammen. Das war auch für die Menschen dort also die schlimmsten Brände, an die man sich überhaupt erinnern konnte. Und dann hat man natürlich gesagt, da entstehen diese Waldbrände und wir haben den Klimawandel und jetzt baut also da ein Konzern noch eine Mine und dann ausgerechnet Siemens, die waren auch der einzige Anbieter, die diese Signaltechnik geliefert hat, ausgerechnet Siemens, die auf der anderen Seite sagen, wir sind dem Global Compact, also den UN-Nachhaltigkeitszielen, Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen bestimmte Nachhaltigkeitsziele erfüllen, wollen das auch dokumentieren. Wir sind dem beigetreten, aber dann verkaufen wir eben an so eine Mine, damit sozusagen weiter fossile Brennstoffe gefördert und verbrannt werden können, verkaufen wir Signaltechnik, das kann doch nicht sein. Und jetzt muss man wissen, das war ein Auftrag von ungefähr 19 Millionen Euro. Und 19 Millionen Euro ist für Siemens nicht mal ein Tagesumsatz. Es ist ein Auftrag, natürlich 19 Millionen Euro sind viel Geld für uns, aber für Siemens, für dieses große Unternehmen, ist es eigentlich völlig uninteressant gewesen. Und dann war die große Frage, wie konnte das passieren? Ja? Und der Punkt ist ja, natürlich gibt es jemanden, der seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hat. Natürlich gibt es in dem Unternehmen Menschen, die davon wussten. Aber gleichzeitig gibt es eben sehr viele organisationale Richtlinien, es gibt Vorgaben, es gibt Rahmenbedingungen und die prägen das alles und bringen solche Handlungen jenseits der individuellen Motivation hervor. Da hat niemand gesessen, jedenfalls vermutlich nicht, der gesagt hat, so, ich möchte jetzt ganz bewusst die Nachhaltigkeitsziele von Siemens verletzen und ich möchte jetzt ganz bewusst etwas sozusagen tun, damit der Klimawandel weiter aufgehalten wird und ich möchte jetzt ganz persönlich meinen Gewinn, meinen Profit maximieren. Das ist eine Erklärung, die ist viel zu kurz gegriffen. Ja, das sind die Strukturen im Unternehmen, die es gibt und Dazu müssen wir vielleicht einfach mal verstehen, wie diese Strukturen, diese sogenannten institutionellen Logiken, wie wir sagen als Wissenschaftler, wie die aussehen. Und die institutionellen Logiken von Unternehmen, die DNA, wenn ich mal in dieser Analogie zum Menschen bleiben darf, diese Analogie, die sieht folgendermaßen aus: So wie wir Menschen haben Unternehmen eigentlich auch sowas wie Hand, Herz und Kopf. Was könnte das sein? Die Hand, ja, da sage ich einfach mal, das ist das Geschäftsmodell, die Wertkette des Unternehmens. Unternehmen produzieren etwas, sie vernichten bestimmte Güter, Ressourcen, Inputfaktoren und erstellen damit neue Güter, die hoffentlich mehr wert sind als die Ressourcen, die vernichtet worden sind. Dann sind wir eigentlich zufrieden. Und jedes Unternehmen hat ein bestimmtes Geschäftsmodell, also beantwortet die Frage, wer produziert was, wie, warum, für wen, womit, mit welchen Technologien und wie lässt sich das finanzieren. Ja? Das ist sozusagen die Hand. Dann haben Unternehmen auch ein Herz. Und Herz, das bezeichnen wir in der Ökonomie als Leadership. Was versteht man damit? Jedes Unternehmen hat seinen Geschäftszweck. Ja? Wenn Sie in einen Gesellschaftsvertrag reinschauen, muss da auch immer ein Zweck definiert sein. Und dieser Zweck, der übersetzt sich im Prinzip in das, was man so neudeutsch als Purpose bezeichnet, wobei ich mit Purpose hier ganz bewusst nicht die weichgespülten Formulierungen meine, die Sie auf den Websites lesen können, sondern tatsächlich das inhärente Verständnis von Sinn. Wir hatten eben ja von sinnhafter Intentionalität gesprochen, übersetzt in eine Vision, also was möchten wir beitragen in eine Mission, wie wollen wir das machen? Unternehmen brauchen eine gemeinsame Richtung, das gehört auch zu Leadership mit dazu. Und die Menschen, die im Unternehmen kooperieren, die müssen eben motiviert und inspiriert sein, diese Vision umzusetzen, diesen Purpose gemeinsam in der Zusammenarbeit zu verfolgen. Ja, das ist also sozusagen das Herz. Und dann haben wir als letztes noch den Kopf. Und der Kopf, das ist sozusagen der Steuerungsrahmen, das, womit ich mich auch in meinem Fach beschäftige. Da nennen wir das dann Controlling, das ist aber so ein bisschen basisch. Deswegen nenne ich hier einfach mal so die Bereiche, die wir da haben. Wir haben die Organisation von Aufgaben, wir haben Pläne, wir haben Budgets, wir haben bestimmte Mechanismen, wie wir Entscheidungen finden. Und das ist sozusagen der Kopf, in dem Unternehmen denken. Das Leadership, ne, was möchten wir eigentlich erreichen? Das geht so ein bisschen in die emotionale Ebene. Und all das wird umgesetzt im Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell ist sozusagen die Hand, die dann tatsächlich etwas tut. So, jetzt ist die Frage, wenn wir über sinnhafte Intentionalität sprechen und über eine Steuerung, also kontrolliertes Verhalten auch, dann ist natürlich die Frage, in welche Richtung soll das gehen? Und da ist mir ein Punkt ganz, ganz wichtig. Wir reden immer darüber und da können Sie schon bei Pacioli nachlesen, da können Sie bei Werner Sombart nachlesen, da können Sie bei jedem nachlesen, der über den Kapitalismus schreibt. Da steht immer drin, beim Kapitalismus geht es ums Geld verdienen. Und das ist falsch. Zumindest in also einer apodiktischen, axiomatischen Ausdrucksweise. Es geht in Unternehmen nicht um Profit, sondern es geht in Unternehmen um Erfolg. Ja? Das bedeutet, Unternehmen müssen, damit sie existieren können, nicht nur ein finanzielles Gleichgewicht einhalten, sondern sie müssen auch ein nicht finanzielles Gleichgewicht im Sinne von Nachhaltigkeit, lateraler, aber auch intergenerationaler Nachhaltigkeit einhalten. Was bedeutet das? Unternehmen brauchen, damit sie existieren können, Legitimität. Legitimität resultiert aus einem impliziten sozialen Vertrag, den wir schließen. Wir sagen, ein Unternehmen wie Siemens beispielsweise, um das nochmal aufzugreifen, so ein Unternehmen wie Siemens darf existieren. Es darf unsere Infrastruktur in Anspruch nehmen. Es darf Boden kaufen, wo es Fabriken baut. Es darf Verträge schließen mit Mitarbeitern oder mit Kunden oder mit Banken. Es darf alles tun, was Unternehmen so tun. Wir sind bereit, das Nachteilige zu tolerieren, weil wir sagen, Siemens leistet einen sinnvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Ja, wenn wir an Siemens Medizintechnik beispielsweise denken, da werden ganz wichtige und neue medizinische Geräte entwickelt. Das ist eine gute Sache. Oder andere elektrotechnische Produkte, das wollen wir haben, das finden wir gut, das unterstützen wir als Gesellschaft. Und weil, wenn Siemens sozusagen seinen Teil dieser Vereinbarung, dieser impliziten Vereinbarung einhält, dann sind wir als Gesellschaft auch bereit, sozusagen Siemens als Unternehmen mit all seinen negativen Seiten, dass da eben Boden beansprucht wird, dass Ressourcen beansprucht werden, dass Arbeitsleistung von uns allen beansprucht wird, sind wir bereit, das zu tolerieren. So, was heißt das jetzt, wenn jetzt Siemens sagt, ich muss der Gesellschaft etwas zurückgeben? So, dann ist es völlig falsch, wenn man das darauf reduziert, dass Eigentümer irgendwie Geld verdienen wollen. Natürlich ist finanzielle Nachhaltigkeit total wichtig. Finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet aber letztlich nichts anderes, als dass Unternehmen nicht eine Profitmaximierung betreiben müssen. Das haben wir in unseren ökonomischen Modellen der Einfachheit halber, damit wir sie besser rechnen können. Aber das ist kein sozusagen Lebensgrundsatz, sondern Unternehmen müssen nur einen hinreichenden Gewinn machen. Ja, dass also die sogenannten Kapitalkosten, das, was grundsätzlich erwartet wird von den Eigentümern, dass das abgedeckt wird. Unternehmen müssen auch zahlungsfähig sein. Ja, das wollen wir alle, ne? Wenn wir Anspruch auf ein Gehalt haben, dann soll das Unternehmen das auch zahlen können. Das möchten wir auch. Aber das ist es dann schon. Da geht es nicht darum, dass Profite zulasten anderer Themen maximiert werden sollen. Und diese anderen Themen, diese nicht finanziellen Nachhaltigkeitsthemen, die sind für uns auch wichtig. Ja? Wir erwarten von Unternehmen genauso, dass sie eben unsere Umwelt erhalten. Das heißt, dass sie die natürlichen Lebensgrundlagen nicht ausbeuten in der Zukunft und zugunsten einer wirklich kurzfristig nur gedachten Gegenwart. Wir wollen, dass sie sozial nachhaltig sind. Was heißt sozial nachhaltig? Unternehmen können sehr, sehr mächtig sein. Wir möchten nicht, dass sie ihre Macht offen ausnutzen. In Rana Plaza, ich hatte es eingangs als Beispiel erwähnt, ist ja genau das passiert. Und als letztes haben wir noch das Thema Governance. Governance bedeutet, dass Unternehmen auch nicht nur die sozialen Ressourcen erhalten müssen, sondern auch die Infrastruktur unserer Ökonomie. Wenn wir nämlich unsere Ökonomie uns anschauen, unsere Marktwirtschaft, dann haben Unternehmen ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ja, wir müssen Unternehmen vertrauen können, beispielsweise, dass sie die Produkte so herstellen, wie wir sie auch gerne hätten. Ja, wenn ich ein T-Shirt kaufe und da steht drin, aus zertifizierter Bio-Baumwolle hergestellt, dann kann ich das im Zweifel nicht überprüfen, aber ich möchte, dass das stimmt. Und wenn dieses Vertrauen eben nicht erhalten wird, beziehungsweise wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann können sogar Märkte zusammenbrechen, dann funktioniert Ökonomie nicht mehr, ne? Denn das hat Ekerlof, ein anderer Wirtschaftsnobelpreisträger, ebenfalls in seinem sogenannten im Papier über den Market of Lemons, also Gebrauchtwagen, wunderschön beschrieben, indem er ein sehr schönes Modell aufgestellt hat, wo er einfach sieht, ne, wenn ich Ihnen mein Auto verkaufen möchte und Sie aber jedes Mal denken, bei jedem Preis, den ich aufrufe, na, wenn sie sagt, sie will 3.000 Euro dafür haben, dann ist das bestimmt zu teuer. Ja, die will ja einen guten Schnitt machen. Ja, dann sind sie nicht bereit, das Auto zu kaufen und irgendwann bin ich nicht mehr bereit zu verkaufen, weil ich irgendwann unter den wahren Wert, den ich persönlich nur kenne, gegangen bin und wir kommen dann einfach nicht zusammen. Gut, Ekerlof hat dann gezeigt, wie man sowas auflösen kann. Letztlich funktioniert es aber nur über Institutionen, die eben dieses Vertrauen dann wieder aufbauen. Und wenn Unternehmen kontinuierlich Vertrauen zerstören, dann zerstören sie letztlich auch die Marktwirtschaft. Und wir hatten ja eingangs gesagt, dass Marktwirtschaft eben ganz wichtig ist für unseren Wohlstand. In diesem Spannungsfeld müssen Unternehmen agieren. Und wenn wir jetzt uns fragen, wie soll denn der Kopf letztlich dann die Hand steuern? Wie soll das Herz da irgendwo beitragen? Da gibt es im Prinzip drei verschiedene Perspektiven. Die eine Perspektive ist eine sehr enge, wo sie sagen, naja, es reicht irgendwie aus, wenn die Unternehmen die gesetzlichen Regeln, die es gibt, einhalten. Also ich muss jederzeit liquide sein, das verlangt die Insolvenzordnung, sonst muss ich Insolvenz anmelden. Ich muss die Umweltgesetze einhalten, die Arbeitsgesetze, muss Vertragsbedingungen bei meinen Kunden einhalten, aber das ist es dann auch. Und wir stellen fest, dass solche Unternehmen daraus keine Erfolgsquelle, keinen Wettbewerbsvorteil schöpfen können. Warum nicht? Weil Compliance so selbstverständlich ist, dass wir sagen, okay, das wollen wir haben, aber da sind wir nicht bereit, sozusagen uns enger an jemanden zu binden. Wir wollen mehr. So, was ist das Mehr, was wir wollen? Das nächste Mehr sozusagen ist zumindest mal eine operative Effizienz im Sinne von Unternehmen versuchen, Win-Win-Situationen zwischen diesen verschiedenen Facetten zu identifizieren. Also beispielsweise eine günstige Energiequelle zu identifizieren, die zu den erneuerbaren Energien gehört. Also beispielsweise auf dem Fabrikdach eine Photovoltaikanlage draufzusetzen. Dann bekommt man günstigen Strom und hat sowohl das Ziel, nachhaltig Energie zu nutzen und gleichzeitig einen finanziellen Vorteil zu haben, umgesetzt. Ja, das ist natürlich eine gute Sache, das sollte man auf jeden Fall auch machen, aber das bezeichnet man als niedrige oder low-hanging fruits, niedrige Früchte der Nachhaltigkeit. Warum? Weil natürlich diese Ideen vergleichsweise leicht auch kopiert werden können. Also jeder, der so eine gute Idee hat, wie ich stelle mir eine Solar- oder eine Photovoltaikanlage aufs Dach, der kann von anderen kopiert werden. Anders wird das, wenn Sie sagen, Ich versuche tatsächlich, ein Spannungsfeld zwischen diesen verschiedenen Dimensionen zu identifizieren und aufzulösen. Also da, wo etwas im Widerspruch steht, wo ich feststelle, dass ich möglicherweise, wenn ich etwas finanziell profitabel umsetzen will, aber möglicherweise Nachhaltigkeitsziele gefährde. Ja? Und dann komme ich eben vielleicht auf die Idee, hier etwas Neues zu entwickeln. Oder ich habe Arbeitsprozesse, die möglicherweise problematisch sind. Wie kann es mir gelingen, das Arbeitsumfeld für meine Mitarbeiter so zu verbessern, dass es den Mitarbeitern gut geht, aber dass es für mich auch sozusagen auf der finanziellen Ebene passt? Oder dass der Konflikt zwischen Sozialzielen und ökologischen Zielen, der ja auch besteht, ja, jeder Euro, der für Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit ausgegeben wird, der kann nicht mehr für soziale Nachhaltigkeit ausgegeben werden. Ich versuche, sowas aufzulösen. Und das sind dann die Beispiele, wo wir tatsächlich zu einer strategischen Effektivität kommen, wo wir tatsächlich etwas nachhaltig Neues schaffen. So, und die Frage ist jetzt, wie können wir unsere institutionellen Logiken, unsere Strukturen, unsere Denkstrukturen im Kopf, in der Unternehmenssteuerung gestalten? Und wie funktioniert das eigentlich? Und da kommen wir eigentlich als Ökonomen dahin, dass wir sagen, da haben wir einen Prozess, der kommt uns ziemlich bekannt vor, weil den kennen wir eigentlich auch aus der persönlichen Entscheidungsfindung. Die persönliche Entscheidungsfindung sieht ganz häufig so aus, dass wir erstmal eine Fragestellung wahrnehmen müssen. Wenn wir etwas wahrgenommen haben, eine Problematik, dann müssen wir die bewerten, müssen auch mögliche Lösungen bewerten können. Wir müssen aus den verschiedenen Lösungen eine Möglichkeit auswählen. Sie erinnern sich, Handeln heißt immer Wahlhandeln, also wir brauchen sozusagen mehrere Alternativen. Wenn wir ausgewählt haben, dann müssen wir die Dinge umsetzen. Thema, was in der Ökonomie gerne vernachlässigt wird. Also der klassische Ökonom sagt immer, wenn ich die beste Alternative gefunden habe, dann setze ich die auch um. Wir wissen aus dem echten Leben, dass das überhaupt nicht stimmt. Ja, wir haben gute Vorsätze, wir wollen die realisieren. Wir wissen, dass es richtig ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Und im Gedanken an die gute Entscheidung, die wir da gerade getroffen haben, zünden wir uns die nächste Kippe an. Ja, also Volition, die Fähigkeit, Dinge, die man entschieden hat, auch umzusetzen, ist in unserem menschlichen Leben, das wissen wir, ein Riesenthema und in Unternehmen in Wirklichkeit auch. Und ja, wenn wir Dinge umgesetzt haben, dann wollen wir sozusagen auch gucken, haben wir das, was wir getan, auch richtig getan? Müssen wir da vielleicht noch steuernd eingreifen? Sie erinnern sich, wir können erkennen, was wir tun, während wir es tun und können es kontrollieren. Und idealerweise entsteht dann so eine Feedbackschleife. Man trifft ähnliche Entscheidungen nochmal, man kann dann lernen und natürlich können auch Organisationen lernen. So, und all diese Dinge finden wir in den institutionellen Logiken der Unternehmenssteuerung. Was finden wir beispielsweise in der Wahrnehmung? Ja, wir haben ein Rechnungswesen. Ich hatte vorhin von Luca Pacioli gesprochen. Ohne Rechnungswesen sind Unternehmen nicht greifbar. Ja, deswegen brauchen wir die vielen Buchungssätze, deswegen brauchen wir die Aggregation der Daten in der Finanzberichterstattung. Aber ich sage schon Finanzberichterstattung, das ist natürlich sehr eindimensional. Wir brauchen genauso auch nicht finanzielle Kennzahlen. Das ist das, wo wir uns beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung im Moment auch so schwer tun. Wir müssen eben auch messen, was passiert mit dem CO2-Ausstoß, was passiert mit Qualitäten, was passiert beim Thema betriebliche Gesundheit, Zahl der Arbeitsunfälle, was passiert beim Thema Kundenzufriedenheit. Ja, auch das ist wichtig, das muss man wahrnehmen. Und Unternehmen brauchen auch und haben auch Mechanismen, um beispielsweise durch so ein Trendscouting schwache Signale zu erkennen. Es gibt Systeme der Risikofrüherkennung, dass man also frühzeitig wahrnimmt, wenn es Entwicklungen im Unternehmensumfeld gibt, die das Unternehmen gefährden können. Wenn das alles richtig eingesetzt ist, dann hat das Unternehmen eine breite Wahrnehmung und kann dann sozusagen in den nächsten Schritt gehen, ja, ich muss die Dinge eben auch bewerten. Und da haben wir Mechanismen, wie wir Ziele ableiten, wie wir Ziele kategorisieren, wie wir Zielbeiträge definieren. Und dann ist natürlich klar, in dem Moment, in dem ich sowas nur finanziell mache, dann kann natürlich diese ganzheitliche Sicht auf Nachhaltigkeit, die ich Ihnen gerade eben geschildert habe, die kann dann natürlich nicht funktionieren. Wenn ich nur kurzfristig denke, ja, wenn mein Zeithorizont, den ich da in meine Entscheidungsprozesse mit einbeziehe, wenn der nur das nächste Geschäftsjahr oder die nächsten 3 Geschäftsjahre oder 5 Geschäftsjahre berücksichtigt, dann ist natürlich klar, dass Dinge, die eine längere Auswirkung haben, einfach in meinem Denken gar nicht richtig enthalten sind. Das heißt, wir brauchen auch Mechanismen, um langfristige Entscheidungen treffen zu können. Was bei der Bewertung auch wichtig ist, Komplexitätsreduktion. Ja? Unternehmen sind Meister darin, das komplexe Umfeld auf wenige Kennzahlen, wenige Entscheidungsinstrumente zu reduzieren. Aber das muss ich eben auch richtig machen und da darf ich keine blinden Flecken entstehen lassen. So, jetzt habe ich wahrgenommen, was um mich herum passiert. Ich habe die verschiedenen Facetten der Nachhaltigkeit, F, E, S, G, die ich gerade geschildert habe, gesehen. Ich habe sie bewertet. Jetzt geht es darum, auszuwählen. Was will ich denn eigentlich tun? Da spielt das ganze Thema Purpose eine wichtige Rolle. Und nochmal, ich meine nicht so ein allgemeines, weichgespültes Purpose-Statement, was völlig generisch ist, sondern wirklich eine inhärente Zwecksetzung. Was wollen wir eigentlich leisten? Wie so ein richtiges Purpose-Statement ist in Wirklichkeit ein langes Statement. Ja. Ich brauche Regeln für den Umgang mit Paradoxien, weil jede Handlung hat Vor- und Nachteile. Das bezeichnen wir in der Organisationstheorie als Paradoxon. Ich mache etwas und muss damit sozusagen mit den Vorteilen gleichzeitig auch die Probleme und Nachteile und Herausforderungen in Kauf nehmen. Ich muss mit Trade-offs umgehen. Ja, das ist eine der Stärke der ökonomischen Mechanismen, die wir in der Betriebswirtschaftslehre erforschen und auch lehren, dass wir solche Trade-offs bewerten und gegeneinander ausspielen können. Das ist in vielen anderen Disziplinen nicht so der Fall. Da tut man sich schwer. Da hat man oft so absolute Ansprüche. Ja, das merkt man oft, wenn man beispielsweise Gründungsteams begleitet, in denen ein Ökonom, ein Betriebswirt, Betriebswirtin und ein Techniker drin ist, die gemeinsam arbeiten. Der Techniker ist natürlich super, was die Umsetzung der Geschäftsidee, der ganzen technischen Dimensionen betrifft. Das können die richtig gut. Aber die wollen immer weiter perfektionieren. Der Techniker möchte die perfekte Lösung liefern. Und der Ökonom ist derjenige, der dann irgendwann mal sagen muss, Moment, stopp, wir haben jetzt was, das funktioniert gut genug. Dann sagt der Techniker, um Himmels Willen, aber es ist noch nicht perfekt. Ist es auch nicht. Aber mit dieser Unzufriedenheit, dieser Spannung, die da noch da ist, muss man ökonomisch leben, weil im Zweifel es viel zu teuer ist, weil es sich gar nicht rechnet, dann sozusagen das Produkt wirklich bis zur Perfektion zu entwickeln, weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist, weil es viel zu teuer ist. Was bei der Auswahl auch wichtig zu bedenken ist, und da spielt wieder die Zeitdimension eine Rolle, sogenannte Pfadabhängigkeiten. Wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, habe ich einen bestimmten Weg eingeschlagen. Und dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, wenn ich feststelle, das war der falsche Weg, dann ist es unter Umständen sehr kostspielig, diesen Weg wieder zurückzugehen. Und viele Probleme, die wir heute haben, resultieren daraus, dass wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben, bestimmte Pfade sozusagen begangen sind. Wir haben uns eben mal dafür entschieden, bestimmte Energieformen, bestimmte Antriebstechnologien umzusetzen. Und jetzt merken wir, da sind wir auf einem falschen Pfad und wir merken, wie teuer und wie aufwendig es ist, diesen Pfad wieder zurückzugehen beziehungsweise neue Pfade zu finden, um sozusagen die Nachteile, die wir jetzt sehr deutlich spüren, ich nehme nur noch einmal Klimawandel, die in irgendeiner Art und Weise zu adressieren. So, wenn wir jetzt bei allen Schwierigkeiten irgendwas ausgewählt haben, wie geht's dann weiter? Wie ticken dann Unternehmen weiter? Ja, da müssen Dinge umgesetzt werden. Und Umsetzung hat natürlich viel mit Ressourcenverfügbarkeit zu tun. Ist das, was ich mir vorstelle, überhaupt möglich? Habe ich die finanziellen Ressourcen? Finde ich Investoren? Ja, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, nochmal, die so kritisiert worden ist als so unglaublich aufwendig, die hat natürlich einen ganz wichtigen Punkt. Die Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen tatsächlich in Nachhaltigkeit investieren, die sollen auch Investoren finden können. Das heißt, eine Transparenz darüber, was Unternehmen machen und tun, die ist schon ziemlich wichtig, damit sie die notwendigen Ressourcen haben. Es nützt nichts, eine gute Entscheidung zu treffen, man hat hinterher nicht die Ressourcen, um sie umzusetzen. Ein ganz wichtiger Punkt, der sozusagen dann wieder negativ in die Karten spielen kann, das ist die Verwechslung von imaginierten Erfolg und noch zu realisierenden Erfolg. Was meine ich damit? Wenn Sie eine Investitionsentscheidung treffen, ja, also wenn Sie beispielsweise sagen, okay, ich bin VW, ich möchte in eine bestimmte Antriebstechnologie investieren, ja, wie macht man das? Man überlegt sich, was kostet es, diese Technologie zu entwickeln? Ab wann kann man Autos damit ausstatten? Wie viel werden im Zeitablauf gekauft werden? Was braucht man für neue Maschinen, um das zu produzieren? Na, man hat also sozusagen auf der einen Seite Kosten, die entstehen, die sich in Ausgaben, in Abflüssen von Liquidität ausdrücken. Und auf der anderen Seite hat man Rückflüsse, weil man kann dann vielleicht oder man hofft jedenfalls, dass man diese Autos verkauft. All das liegt in der Zukunft. Aus diesen zukünftigen Erfolgen berechnet man einen Gegenwartswert. wir sprechen dann vom sogenannten Netto-Kapitalwert oder Netto-Barwert oder Net Present Value. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen den Begriff. Dieser Betrag, das ist dann sozusagen die Profitabilität dieser Entscheidung. Und wir bringen dann unseren Studierenden bei, wenn der positiv ist, dann solltest du das umsetzen, weil dann hast du im Prinzip einen Erfolg, der aber erst in der Zukunft erwirtschaftet wird. Ja? Wenn dieser Wert, wenn ich den ausrechne, dann sind das Dinge, die es erst in der Zukunft zu leisten gilt. Das heißt, wenn ich da hinkomme und sage, jawohl, das ist eine gute Idee, in eine bestimmte Antriebstechnologie, in ein bestimmtes Produkt, in eine bestimmte Geschäftsidee zu investieren, dann ist dieser Wert etwas, das erst geschaffen werden muss. Ich kann mich also nicht zurücklehnen und sagen, ich habe das jetzt ausgerechnet, wunderbar, dann wird das schon so automatisch kommen. Ich muss das erst realisieren. Der Schweiß, der dahinter steckt, die Mühen der Ebene, um mit Brecht zu sprechen, ja, die liegen noch vor mir, ja. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie sich Apple anschauen, ja, und der Konzern Apple, der hat einen Marktwert von geschätzt 3 Billionen Euro, ja, also richtig viel, ja, da sind wir schon ziemlich nah an unserem Bruttoinlandsprodukt dran, ja. Was ist dieser Wert? Das sind nicht Güter, die schon da sind, das sind nicht iPhones, die schon produziert sind, die da irgendwo auf Lager liegen oder Geld, was die auf dem Konto haben, sondern das ist der Gewinn, der überhaupt erst in der Zukunft entsteht. Und wenn bei Apple sich alle zurücklehnen würden, sagen würden, so, super, 3 Billionen haben wir, jetzt brauchen wir nichts mehr zu machen, dann wären die 3 Billionen sozusagen sofort wieder verschwunden. Das ist also etwas anderes als das traditionelle Verständnis, so im täglichen Sprachgebrauch, wenn wir von Reichtum reden, wenn ich sage, ich habe viel Geld, ja, dann meine ich damit, ich habe finanzielle Mittel, die ich aber gegen Güter, die schon da sind, eintauschen kann. Das ist das Verständnis, was wir mit Reichtum verbinden. Und in der Ökonomie ist sozusagen dieser Reichtum, den wir da ausrechnen, ein imaginierter Reichtum, der erst durch zukünftige Leistung, zukünftigen Schweiß erarbeitet werden muss. Das Einzige, was da ist, ist die gute Idee. Das ist zwar schon eine Menge, aber das ist eben erst der Anfang. Und das darf man nicht verwechseln. Was bei der Umsetzung auch noch problematisch sein kann, das ist Goodharts Law. Goodhart war ein australischer Ökonom, der mal eine Regel formuliert hat, die wir heute als Zweckmittelumkehr bezeichnen. Und zwar sagt dieses Gesetz nichts anderes, wenn ich einen statistischen Zusammenhang zur Maßgröße für Verhalten mache, dann bricht dieser Zusammenhang zusammen. Was heißt das? Wenn ich einen bestimmten Zweck habe, also ich möchte beispielsweise, dass sich jemand auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass ein Unternehmen beispielsweise kluge Geschäftsstrategien umsetzt. Und dann sage ich, ja, wie kann ich das denn messen? Ach toll, das kann ich am Aktienkurs messen. Ja? Und dann sage ich, okay, ich nehme jetzt diesen statistischen Zusammenhang und sage, okay, die klugen Geschäftsentscheidungen, die kann ich jetzt vielleicht nicht beobachten, aber ich kann beobachten, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Also gebe ich dem Management eines Unternehmens einen Bonus in Abhängigkeit von der Steigerung des Aktienkurses. Was wird dann passieren? Dann wird man sich im Zweifel nur noch auf die Steigerung des Aktienkurses fokussieren und wird nicht mehr die klugen Geschäftsentscheidungen in den Vordergrund stellen. Ja? Diese Zweckmittelumkehr, die kann dazu führen, dass an sich eine gute Strategie, die ausgewählt worden ist, nicht so umgesetzt wird, wie man sich das vorstellt, sondern dass die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes schiefgehen. So, haben wir noch den letzten Schritt der Kontrolle und dann haben wir es geschafft. Kontrolle bedeutet, dass ich das, was ich realisiere, dann tatsächlich auch überprüfe, dass ich versuche zu lernen, habe ich die Dinge gut gemacht oder nicht. Und da haben wir das Problem, dass wir sehr häufig in Unternehmen keine sich wohlverhaltenden, well-behaved Probleme habe, sondern eher wicked problems, verflixte oder bösartige Probleme. Was ist so ein bösartiges Problem? Naja, das ist sowas wie der Klimawandel. Ja, wir wissen, dass dieses Problem da ist, aber wir wissen eigentlich nicht genau, wie wir es lösen können. Wir wissen auch nicht, wann wir es gelöst haben. Wir können sozusagen unsere Lösungsbeiträge nur ganz schwer messen und wir haben in vielen Stellen nur einen Schuss frei. Wir können nicht 25 verschiedene Antriebsformen ausprobieren. Wir müssen uns für eine entscheiden, wie auch immer die aussehen mag. Ich will die Debatte hier gar nicht führen. Aber Sie sehen sozusagen an der ganzen Diskussion, das ist eben ein wicked problem. Und aus wicked problems kann man eben nur ganz schwer beziehungsweise gar nicht lernen. Da funktioniert das mit der Kontrolle nicht. Gleichzeitig ist Kontrolle aber gerade für diese Selbststeuerung. Ne? Ich kann sehen, was ich tue, kann entscheiden, ob das gut ist oder nicht, kann mein Verhalten korrigieren, ganz wichtig. Und es gibt so diesen schönen Spruch in der Betriebswirtschaftslehre, Planung ohne Kontrolle ist sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich. Also wir brauchen eigentlich diese Kontrolle, ja. So, und wenn wir die Kontrolle schon nicht haben, was kann man dann letztlich tun? Ja, das Einzige, was man tun kann in diesem Kontext, ist wirklich so etwas wie dynamische Kompetenzen in einer Organisation entwickeln, also zu versuchen, agil zu sein, in der Lage zu sein, sozusagen sich immer wieder neu zu erfinden, sich anzupassen an sich verändernde Rahmenbedingungen und damit die Prozesse, die eigentlich sozusagen strukturiert ablaufen sollen, immer wieder ganz bewusst in Frage zu stellen. Und das ist für eine Organisation noch mit am herausforderndsten. Also so denken Unternehmen. Also wir finden viele Analogien zum menschlichen Handeln. Wir sehen aber auch, dass da ein ganzes Potpourri an ökonomischen Fragestellungen und Problemen dahinter steht. Aber wenn man die systematisiert, dann wird einem schon klar, es gibt den organisierten Akteur. Und wir wissen auch, wie so ein Handeln entsteht, wenn wir jetzt beispielsweise nochmal an Siemens zurückdenken und an das Problem, was wir hatten mit der Lieferung von Signaltechnik für die Adani-Mine 2019, 2020. Ja, was war da das Problem? Da war beispielsweise in der Wahrnehmung das Problem, dass vor allem in diesem Bereich finanziell gemessen wurde. Also die nicht finanziellen Konsequenzen, die sind da überhaupt nicht mit einbezogen worden. Und die schwachen Signale, die es gab, die für Siemens schwach waren, die sind eben auch nicht erkannt worden. Man hat die Zielkategorien, den Zeithorizont nicht richtig gesehen. Man hat die Komplexität zu stark reduziert. Man hat den Purpose viel zu sehr auf finanzielle Erfolge verengt. Man hat in den traditionellen Vertriebsstrategien gedacht, das waren die Pfadabhängigkeiten. Man sieht hier auch das Wirken von Goodhart's Law bei der Vertriebsentlohnung, wie man es dann hinterher festgestellt hat. Und man hat einfach festgestellt, dass Siemens immer noch sehr statisch gedacht hat und diese dynamischen organisationalen Kompetenzen, von denen ich vorhin sprach, einfach nicht entwickelt hat. Das ist also sozusagen das Problem. Darum ist man an der Stelle falsch abgebogen. Wenn Sie es richtig machen, ist das nicht notwendig. So, und damit ist die letzte Frage, wie stark entlastet uns das eigentlich? Also können wir jetzt sagen, na gut, wenn wir das irgendwie alles richtig machen, dann kommen wir aus der Polykrise raus, dann haben wir Wohlstand, dann haben wir Fortschritt, dann haben wir die beste aller Welten. Ohne Ihnen das Feierabendbier verderben zu wollen, die Antwort ist so ein bisschen zwiespältig. Unternehmen sind der Spiegel der Gesellschaft. Ja? Also so gut wie wir sind, sind sie auch. Es liegt an uns, was sie in Anführungszeichen denken. Ja? Was bedeutet das? Wir sind Menschen. Wir können über Wert, über Nutzen, über Sinn, über Zweck uns Gedanken machen. Wir können eine Entscheidung treffen. Das ist die zutiefst menschliche Aufgabe, die wir haben. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann können wir erwarten von Organisationen, dass sie durch ihre Strukturen, durch ihre institutionellen Logiken, wie ich sie eben aufgebaut habe, umsetzen. Aber wir können nicht erwarten, dass sie uns von dieser Entscheidung entlasten. Das funktioniert nicht. Das ist etwas, was nur der Mensch kann. Und das ist auf der anderen Seite nichts, was uns Angst machen sollte, sondern eigentlich ist es ein Privileg. Damit möchte ich meinen Vortrag schließen und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir heute an diesem wunderbaren Sommerabend zugehört haben.
Das war die Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Weißenberger über die Rolle von Unternehmen für die Wirtschaft. Sie hat ihren Vortrag am 24. Juni 2025 in Düsseldorf gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Ökonomikum Live – Wirtschaft erleben. Organisiert wird diese Reihe von dem Bürgeruniversitätsprogramm der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr uns, den Hörsaal, mal live erleben wollt, dann kommt zum Beats and Bones Podcast Festival. Und zwar nach Berlin ins Naturkundemuseum. Am 19. September 2025. Wir sind dabei und wir verlosen auch Karten an euch. Schreibt einfach bis zum 7. September eine Mail an uns an mail@deutschlandfunknova.de mit eurem Namen, eurem Wohnort und Kontaktinfos. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann Karten gewinnen zum Beats and Bones Podcast Festival, wo auch wir als Hörsaal live auftreten werden.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.